Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Malte Hennig am Mikrofon. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir berichten über die aktuelle Entwicklung in den Kämpfen zwischen Israel und Iran, schauen voraus auf den beginnenden G7-Gipfel und hören, wie die zuständige Ministerin mehr Wohnraum in Deutschland schaffen möchte. Um 18.40 Uhr dann ein Hintergrund darüber, wie marode Infrastruktur die deutsche Wirtschaft ausbremst. Weiterhin greifen sich Israel und Iran gegenseitig an. Vor allem nachts fliegen Kampfjets und Raketen. Doch auch tagsüber gibt es Luftalarm und Einschläge. In beiden Ländern wird über Opfer berichtet. In Istanbul bin ich jetzt mit unserer Korrespondentin Isabel Gotovac verbunden. Sie beobachtet von dort aus die Lage im Iran. Frau Gotovac, wie ist denn dort die aktuelle Lage?
Ja, wenn man nochmal zurückblickt, war das ja vor allem eine sehr unruhige Nacht für die Menschen im Iran. Es gab Dutzende Angriffe, vor allem mit Fokus auf die iranische Hauptstadt Teheran. Israels Armee gibt an, in der Nacht insgesamt mehr als 80 Ziele in Teheran angegriffen zu haben. Auf Videos von Augenzeugen, da haben wir gesehen, dass es in der Millionenmetropole immer wieder zu lauten Detonationen kam. Wummerndes Grollen war da zu hören und meterhohe Rauchsäulen waren da zu sehen. Und es geht gerade so weiter. Israel schont den Iran nicht. Vor wenigen Stunden hat das israelische Militär wieder damit begonnen, den Iran anzugreifen. Und dieses Mal mitten am Tag, das ist neu. Explosionen gab es da unter anderem am Flughafen oder in der Nähe des Flughafens Mehrabad. Auch im Norden Teheran soll es nach Augenzeugenberichten mehrere laute Explosionen gegeben haben. Und neu ist, und diese Meldung ist gerade wenige Minuten alt, erstmals gab es heute auch Angriffe im Osten des Landes. Und da hat das israelische Militär offenbar ein iranisches Tankflugzeug auf dem Flughafen von Mashhad im Osten des Irans getroffen.
Das israelische Militär betont ja immer vor allem militärische Ziele anzugreifen, aber wie erleben Sie das aus der Berichterstattung im Iran? Wird das dort bestätigt oder werden auch zivile Ziele getroffen?
Ja, die iranische Nachrichtenagentur Tasnim beispielsweise, die gilt ja so als Sprachrohr der iranischen Revolutionsgarden, die hat zum Beispiel bestätigt, dass es im Norden von Teheran eine militärische Forschungseinrichtung getroffen hat und auch den Angriff auf das iranische Verteidigungsministerium, den ja die Israelis verübt haben, hat das Regime selbst bestätigt, auch wenn sie den Fall so ein bisschen runtergespielt haben und gesagt haben, da gibt es nur leichte Schäden. Ob das tatsächlich so ist, das können wir von hier aus nur schwer bewerten. Aber was klar ist, dass der Iran tatsächlich militärisch geschwächt ist durch die Angriffe durch Israel. Und Israel wird vermutlich jetzt alles daran setzen, das Regime noch weiter zu schwächen.
Es wird auch von zahlreichen Opfern berichtet. Was ist darüber bekannt?
Ja, die Sache mit den Angaben über Opfer ist nicht ganz so einfach. Unabhängige Angaben gibt es derzeit nicht. Wir kennen quasi nur die Zahlen, die iranische Medien nennen. Hier ist derzeit die Rede von mindestens 128 Toten durch die israelischen Angriffe am Freitag und am Samstag. Aber auch da kursieren unterschiedliche Zahlen. Also man muss da sehr vorsichtig sein. Zu den Todesopfern zählen auch mehrere ranghohe Militärs, darunter der Generalstabschef Bagheri und der Kommandeur der Revolutionsgarden Salami. Und vorhin haben die Revolutionsgarden den Tod noch mal von 6 weiteren Generälen bestätigt. Was ein bisschen kurios ist, dass das Regime sehr schnell daran ist, eben die Todesfälle ihrer Militärführung zu bestätigen, aber sich bei den Opferzahlen ziviler Opfer sehr zurückhaltend zeigt.
Es ist eben schon angeklungen. Wie reagiert das Regime in Teheran denn insgesamt, wie das iranische Militär?
Ja, das ist derzeit schwer abzusehen, aber mit allem, was wir aktuell beobachten, ist damit zu rechnen, dass sich die beiden Länder weiter in gegenseitigen Angriffen verlieren. Die Kämpfe könnten vielleicht auch sogar nicht nur Tage, sondern noch Wochen andauern. Und man muss diese gegenseitigen Attacken auch ganz klar benennen. Das ist ein Krieg zwischen Israel und Iran. Was wir auch sehen, ist, dass der Iran Israel militärisch unterlegen ist. Es gelingt ihnen nicht, die Angriffe abzuwehren. Die Luftabwehr ist geschwächt. Israel, das haben die jüngsten Attacken gezeigt, kann mehr oder weniger ungehindert im Land angreifen. Dieser Schwäche ist sich das Regime in Teheran bewusst, auch wenn es in die eigene Bevölkerung hinein militärische Stärke demonstriert. Es ist aber die Frage, wie lange der Iran hier gegenhalten kann und vor allem noch gesichtswahrend aus dieser Eskalation herauskommt. Denn der eigenen Bevölkerung lässt sich ein länger anhaltender Krieg nur schwer verkaufen. Und Israel wird meines Erachtens so lange angreifen, bis der Iran einknickt.
Aktuelle Informationen zur Lage im Iran waren das von unserer Korrespondentin Isabel Gotowatz. Vielen Dank dafür. Und aus terminlichen Gründen habe ich kurz vor Beginn dieser Sendung mit unserer Korrespondentin in Tel Aviv, mit Bettina Meyer, über die aktuelle Lage in Israel gesprochen. Ich war mit ihr dort in einem Schutzraum verbunden. Frau Meyer, wie ist denn die aktuelle Lage bei Ihnen? Am Nachmittag sind neue Angriffe aus dem Iran gemeldet worden.
Ja, also mittlerweile ist mein Adrenalinpegel wieder ein bisschen runtergegangen. Wir hatten am Nachmittag, diesmal auch zum ersten Mal bei dieser Auseinandersetzung mit dem Iran, tagsüber Luftangriffe. Also es kamen hier, so wie wir es gehört haben, ungefähr möglicherweise 60 ballistische Raketen, die abgefeuert wurden auf Israel, auch auf den Großraum Tel Aviv. Es hat Sirenen gegeben und ich habe auch deutlich die Explosion gehört. Ich vermute, von den Abfangraketen sind nämlich bisher noch keine größeren Schäden gemeldet worden. Man muss aber sagen, die vergangene Nacht, die war wirklich sehr heftig. Da haben wir wieder mehrere Wellen von Luftangriffen auch aus dem Iran hier gehabt. Auch Drohnen, sehr viele Drohnen sind hier übers Land geflogen, wo man ja auch nie genau weiß, wo die dann wieder hinfliegen und einschlagen. Also es ist für einige hier jedenfalls im Großraum Tel Aviv auch sehr, sehr schwierig ausgegangen. Es gab ein direkten Treffer auf ein mehrstöckiges Wohnhaus, das fast komplett zerstört wurde. Dabei muss man sagen, das sieht wirklich wie ein Katastrophenszenario aus. Also überall Trümmer, die Hauswände fehlen. Es sind 7 Menschen dort gestorben und es werden noch 3 vermisst. Die Sicherheitskräfte suchen aktuell noch im Gebäude und mussten sich auch vorhin in Sicherheit bringen.
Auch das israelische Militär hat im Iran weiter angegriffen. Welche offiziellen Angaben gibt es denn dazu von der israelischen Regierung und dem Militär?
Ja, das war sich richtig kurios, denn dieser Unglücksort in dem südlichen Vorort von Tel Aviv, Bat Yam, mit diesem riesigen Trümmerhaus, hat sich dann in so eine Art Hintergrund für Pressekonferenzen von Regierungsmitgliedern verwandelt. Es war ein regelrechtes Schaulaufen, ein makaberes Schaulaufen, muss man sagen. Benjamin Netanyahu, der Premier, war dort und ist durch dieses kaputte Gebäude getourt und hat dann auch noch einen der möglicherweise wenigen Schutzräume gefunden, der halbwegs noch stand und gesagt, hier hängt ja sogar noch ein Bild. Wenn man im Schutzraum ist, sei man sicher. Das hat hier auch für viel Verwunderung gesorgt, denn er selbst sitzt natürlich immer an einem Hochsicherheitsbunker und er hat dann eben nochmal diese Kulisse genutzt, um dem Iran zu drohen, zu sagen, er wird jetzt einen hohen Preis dafür zahlen, dass er einen Mord an Frauen und Kindern durchgeführt hat. Das Gleiche dann vom Verteidigungsminister Katz, der das ebenfalls gemacht hat, der ebenfalls dort in dem Trümmerhaufen stand und einfach nochmal gesagt hat, er wird jetzt der Schlange, damit meint er dem Iran, den Kopf abschlagen und die Haut abziehen. Also von versöhnlichen Worten oder zumindest diplomatischen Versuchen ist überhaupt nichts zu merken. Wir haben auch gehört, dass die Angriffe noch weiter zunehmen dürften und dass wir uns hier auf noch mehr Katastrophenszenarien einstellen müssen, als wir das bisher gesehen haben. Und das Ganze gilt natürlich auch für den Iran, das sagen jedenfalls hier die Politiker.
Wie erleben Sie denn insgesamt die Stimmung im Land unter der Bevölkerung? Gibt es da Unterstützung oder auch Widerstand gegen die aktuelle militärische Eskalation mit Iran?
Ich glaube, das hat die meisten auch schon doch überrascht. Erstmal dieser Angriff Israels auf den Iran zu dieser Zeit und dann auch natürlich die Gegenschläge, die relativ schnell kamen, meistens nachts jetzt sind wir bei Tag 2. Ich glaube, die meisten sind noch ein bisschen in so einem Krisenmodus. Sie versuchen erstmal zu überleben, irgendwie den Tag zu überstehen. Man ist auch völlig übermüdet, weil man eigentlich die ganze Nacht nicht schlafen kann. Versucht dann noch irgendwie Lebensmittel einzukaufen, um sich wieder für die nächste Zeit zu rüsten. Viele versuchen auch möglicherweise Wege zu finden, aus dem Land zu kommen. Der Luftraum ist ja nach wie vor gesperrt. Es gibt sehr viele auch in der deutschen Community, die versuchen, auf dem Landweg irgendwie rauszukommen. Das ist nicht sicher. Es ist ein bisschen Unklarheit überall. Insofern die Unterstützung der Bevölkerung. Es gibt einige, die gesagt haben, dass sie das gut finden, dass jetzt sozusagen der Iran angegriffen wird und diese ultimative Atombedrohung endlich mal möglicherweise ausgeschaltet wird. Aber das ist ja nicht sicher, dass das gelingt. Wir hören zwar, dass Atomanlagen beschädigt wurden, haben aber noch nicht bestätigt bekommen, dass tatsächlich diese atomare Bedrohung ausgeschaltet ist. Viele sagen auch hier, das gelinge nur mit Hilfe der USA, die ja nicht mitmachen bei dieser Angriffswelle.
Und noch kurz zum Abschluss. Israel befindet sich ja in einem weiteren Konflikt. Wie ist denn aktuell die Lage in Gaza?
Ja, da wird weiter gekämpft. Tatsächlich hat Israel gestern den Iran zur Hauptfront erklärt und Gaza zur Zweitfront. Und das merkt man jetzt auch, die Aufmerksamkeit ist nicht mehr dort, obwohl dort weiter gekämpft wird. Dort sterben weiter Menschen, es hungern weiter Menschen. Wir halten weiterhin Zahlen, auch vom Hamas-geführten Gesundheitsministerium, die man nicht überprüfen kann, dass bei den Essenausgabestellen Menschen sterben. Also nach wie vor ist ja da der Krieg in Gaza, aber die Aufmerksamkeit und auch die politische Aufmerksamkeit ist jetzt woanders. Das kommt vielleicht Netanyahu auch sehr gelegen, denn da konnte er zuletzt keine Fortschritte im Krieg und keine Erfolge für sich verbuchen.
Informationen von unserer Korrespondentin Bettina Meyer in Tel Aviv waren das. Danke dafür. In Kananaskis, im kanadischen Bundesstaat Alberta, beginnt heute der G7-Gipfel. Die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und den USA kommen dort zusammen. Auch Spitzen der EU sind bei dem Treffen dabei. Der Krieg in der Ukraine, der Krieg in Gaza, die Eskalation zwischen Israel und Iran und die vom US-Präsidenten verhängten Handelszölle. Es gibt einiges zu besprechen. Frank Capellan berichtet darüber.
Die Eskalation in Nahost, die Angriffe Israels gegen den Iran, der Gegenschlag aus Teheran, all das könnte die Planungen für das morgen beginnende Treffen durcheinander bringen. Eine weitere Zuspitzung während des Gipfels ist denkbar. Mit martialischen Worten hat US-Präsident Donald Trump den Iran davor gewarnt, amerikanische Einrichtungen zu attackieren. Washington zeigt sich solidarisch mit Israel. Auch die Bundesregierung hat sich mit Kritik zurückgehalten. Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart hatte gestern im Deutschlandfunk Verständnis für den neuerlichen Angriff gezeigt und sich mit mahnenden Worten gegenüber Israel zurückgehalten.
Damit tue ich mich insofern schwer, dass wir ja seit Donnerstag wissen, dass das Mullah-Regime im Iran offensichtlich eine Urananreicherung vornehmen will, die geeignet ist, eine Bombe zu bauen. Also aus israelischer Sicht ist das Risiko, dass der Iran eines Tages durch eine Atombombe das Land erpressen oder sogar bedrohen oder zerstören kann, offensichtlich größer als das Risiko jetzt durch diesen Militärschlag gegen den Iran.
Außenminister Johann Wadephul hofft darauf, dass beide Seiten schnell zu einer Deeskalation finden werden. Der Christdemokrat erwartet Gespräche der verfeindeten Staaten. Die Außen- und Sicherheitspolitik soll erst am Dienstag, dem zweiten Tag des G7-Gipfels, im Mittelpunkt stehen, vorausgesetzt die aktuellen Entwicklungen lassen das zu. Dann soll die weitere militärische Unterstützung der Ukraine im Mittelpunkt stehen. Präsident Volodymyr Zelensky wird erwartet, auch NATO-Generalsekretär Mark Rutte wird vor Ort sein. Die US-Seite soll davon überzeugt werden, Russland mit weiteren Sanktionen an den Verhandlungstisch zu bringen. Während die Europäische Union etwa versucht, den Handel mit billigem russischem Öl einzudämmen, ist Donald Trump bisher eher darauf aus, die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Russland zu normalisieren. Morgen wollen sich die G7-Staaten in den kanadischen Rocky Mountains mit Fragen des Welthandels und den angedrohten US-Zöllen gegenüber der Europäischen Union beschäftigen. Sollte es bis zum 9. Juli keine Verständigung geben, will Trump Einfuhren aus Europa mit empfindlichen Zöllen belegen. Dem deutschen Regierungschef wird in Kanada eine wichtige Rolle zugeschrieben. Sein Antrittsbesuch in Washington wurde allgemein als Erfolg gewertet. Friedrich Merz hatte mehrfach davor gewarnt, mit erhobenem Zeigefinger über den umstrittenen amerikanischen Präsidenten zu reden. Stattdessen müsse das Gespräch mit ihm gesucht werden. Aus Regierungskreisen heißt es nun, mit dem Gipfeltreffen in Kanada stehe der nächste Test im Umgang mit Trump bevor. Wie sieht es in einer Teamsituation aus und wie gut gelingt es den G7, diesen Teamgeist auch nach außen zu tragen? Das steht über der zweitägigen Zusammenkunft von Amerikanern, Kanadiern, Deutschen, Italienern, Briten, Franzosen und Japanern. Alles soll getan werden, um einen Eklat wie in der ersten Amtszeit von Donald Trump abzuwenden. 2018 hatte der seine Unterschrift unter ein gemeinsames Abschlussdokument aus Ärger über Äußerungen des damaligen kanadischen Premiers Trudeau noch aus dem Regierungsflugzeug heraus zurückgezogen. In diesem Jahr haben die kanadischen Gastgeber die Erwartungen vorab schon einmal heruntergeschraubt. Ein umfassendes gemeinsames Abschlussprotokoll ist erst gar nicht eingeplant.
In vielen deutschen Ballungsgebieten, da ist der Wohnraum knapp und Mieten teuer. Das ist schon lange so und die Politik versucht gegenzusteuern. Doch die Entwicklung von immer teureren Mieten und mangelndem Wohnraum hat sich kaum verändert. Die neue Bundesbauministerin Verena Huberts von der SPD, die will jetzt die Baukosten senken und so neuen Wohnraum fördern. Auch an der Mietpreisbremse soll gearbeitet werden. Mehr dazu von Steffen Wurzel.
Bei der nächsten Kabinettssitzung am Mittwoch soll es endlich soweit sein. Die Bundesregierung will dann den sogenannten Bauturbo auf den Weg bringen. Hinter diesem Politwerbebegriff verbirgt sich eine Reform des Baugesetzbuchs, mit der Vorschriften gelockert werden sollen. Schon die Vorgänger-Ampelregierung wollte das Bauen durch den Bauturbo schneller und günstiger machen. Als die Koalition dann im November platzte, kam es nicht mehr dazu.
Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit. Und das sagt irgendwie jeder, aber für mich ist es keine Floskel. Wohnraum muss bezahlbar sein.
Die neue Bundesbauministerin Verena Huberts von der SPD bei ihrer Antrittsrede Mitte Mai im Bundestag. In einem Interview mit der Bild-Zeitung kündigt Huberts nun an, dass sie die Neubaukosten etwa halbieren möchte, von beispielsweise 5.000 Euro pro Quadratmeter Neubauwohnfläche auf 2.500 bis 3.000 Euro. Ein ambitioniertes Ziel, an dem sich Verena Huberts in den nächsten Monaten und Jahren messen lassen muss. Denn die Preise fürs Bauen sind in den vergangenen Jahren in die entgegengesetzte Richtung gegangen, deutlich nach oben. Wegen gestiegener Material- und Rohstoffpreise im Zuge des russischen Überfalls auf die Ukraine, wegen zunehmender Bürokratie, vor allem aber wegen der stark nach oben gegangenen Zinsen für Baukredite. In dem Zeitungsinterview macht die neue Bauministerin nun deutlich, an all diese Kostenfaktoren will sie ran. In dem Interview bringt sie zum Beispiel Subventionen für Bauzinsen und neue Zuschüsse ins Spiel. Einzelheiten nennt Huberts nicht, sie sei dazu aber im Austausch mit Finanzminister Lars Klingbeil und habe ein gutes Gefühl. Weiteres Beispiel sind die Materialkosten. Huberts rechnet vor, dass man 30-40% wörtlich ganz leicht reinholen könne, wenn man etwa Wände für neue Gebäude standardisiert in einer Fabrik vorfertige. Diese Idee des sogenannten seriellen Bauens ist nicht neu. Auch Huberts Vorgängerin und Parteikollegin Clara Geiwitz hatte das Thema immer wieder angesprochen. Im Bundestag betonte die neue Bauministerin vergangenen Monat, dass auch sie auf neue Techniken setze, um Baukosten zu drücken.
Bei der Technologie ist einiges möglich. Nicht mehr Stein auf Stein, das muss nicht mehr sein. Serielles Bauen, 3D-Druck, Holzbau für Hochhäuser, das sind keine Zukunftsvisionen, das ist schon Realität an vielerlei Stellen. Durch die Automatisierung müssen wir auch die Technologie im Baubereich nutzen und dorthin übertragen.
Bundesweit fehlen je nach Berechnungen diverser Verbände und Institute mindestens 500.000 Wohnungen. Gebaut wurden vergangenes Jahr nur gut 250.000 neue Wohnungen. Das entspricht nach Angaben des Statistischen Bundesamts einem Minus von etwa 14% im Vergleich zum Vorjahr. Die Ampelregierung hatte sich vorgenommen, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr fertigzustellen. Die neue schwarz-rote Koalition hat ausdrücklich keine Zielmarke angekündigt.
Es geht um einen möglichen Schaden in Milliardenhöhe. Ein Sonderbericht des Gesundheitsministeriums wirft dem ehemaligen Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU schwere Versäumnisse bei der Beschaffung von Masken während der Corona-Pandemie vor. Der Bericht ist vom Bundesgesundheitsministerium nicht veröffentlicht worden. Dem WDR, NDR und der Süddeutschen Zeitung liegen inzwischen allerdings mehrere Kapitel des Berichts vor. Birte Sönnigsen.
In dem Bericht wird das Vorgehen des ehemaligen Gesundheitsministers Jens Spahn scharf kritisiert. Fehlendes wirtschaftliches Verständnis und politischer Ehrgeiz hätten im Bundesgesundheitsministerium unter seiner Führung dazu geführt, dass in der Pandemie nicht als Team Staat, sondern als Team Ich gehandelt wurde. Spahn hatte im Frühjahr 2020 den Maskenkauf zur Chefsache gemacht und ein besonderes Verfahren gewählt, das den Unternehmen einen festen Preis pro Maske garantierte, wenn sie innerhalb einer bestimmten Frist liefern. Den Preis hat der Minister selbst auf 4,50 Euro pro Stück festgesetzt. Insgesamt kaufte er Masken im Wert von knapp 6 Milliarden Euro, von denen am Ende ein Großteil vernichtet wurde. Laut Sonderbericht hat Spahn dabei nachweislich gegen den Rat seiner Fachabteilung gehandelt. Auch Warnungen aus anderen Ministerien, die eigentlich für die Beschaffung zuständig sind, blieben ungehört. Mit den Vorwürfen aus dem Bericht konfrontiert, sagt Spahn, er sei in der damaligen Notsituation bei der Beschaffung unkonventionelle Wege gegangen, weil die etablierten Beschaffungswege nicht funktioniert hätten. Bis heute beschäftigen sich auch Gerichte mit den Maskenkäufen. Rund 100 Händler haben gegen den Bund geklagt. Der Streitwert liegt bei 2,3 Milliarden Euro.
In Deutschland ist heute an mehreren Orten zum ersten Mal ein Veteranentag begangen worden. Unter anderem der Einsatz von ehemaligen und aktiven Soldatinnen und Soldaten soll damit gewürdigt werden. In Hamburg war zum Veteranentag heute Verteidigungsminister Boris Pistorius zu Besuch, berichtet von dort Reinhard Postelt.
Hamburgs Rathausmarkt wirkte wie der große Appellplatz eines Kasernenhofs. 400 Studierende der Helmut-Schmidt-Bundeswehr-Universität marschierten auf, teils in den grauen Heeresuniformen, teils in den blauen der Marine. Vor den Augen ihrer Angehörigen nahmen sie Haltung an.
Augen gerade, aus, Paradeaufstellung, rührt euch!
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hatte bewusst eine öffentliche Beförderung junger Soldatinnen und Soldaten für den Veteranentag gewählt. Neben der Tradition wollte er auch den Aufbruch hervorheben nach der Zeitenwende des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die Studierenden hätten den Weg in die Bundeswehruniversität deshalb nicht leichtfertig beschritten.
Es wird Ihre Generation sein, die unter schwierigen Bedingungen führen muss. Zaudern Sie nicht, handeln Sie. Legen Sie Ihre Freiheit des Denkens nicht ab.
Nun würden Sie die Verteidigung von Demokratie, Freiheit und Frieden schultern. Auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hob die veränderte weltpolitische Lage hervor.
In einer Zeit der globalen Krisen und Konflikte, in der mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine wieder Krieg in Europa herrscht, ist uns die Bedeutung der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands gegen Angriffe von außen und innen wieder deutlicher geworden.
Dann widmete sich der Verteidigungsminister den 10 Millionen Veteranen der Bundeswehr. Der Bundestag habe ja beschlossen, jeden 15. Juni zum Tag der Veteranen zu machen. Ein großer Schritt, so Boris Pistorius.
Ich bin persönlich sehr froh, dass unsere Gesellschaft diese Wertschätzung deutlich sichtbarer zeigt als in der Vergangenheit. Was verdient mehr Würdigung und Respekt, als sich in den Dienst unseres Landes zu stellen? Als für unser aller Sicherheit, für Frieden, Demokratie und Freiheit einzutreten.
Anschließend wurden die 400 Studierenden feierlich befördert, zum Leutnant oder zum Leutnant zur See. Lasst euch feiern, rief der SPD-Verteidigungsminister den frisch Beförderten zu und ergänzte, vor wenigen Wochen hätten hier auf Hamburgs Rathausmarkt 40.000 Menschen den Aufstieg des HSVs gefeiert in die Bundesliga. Nun feiere Hamburg die Leutnants und die freuten sich wirklich.
Es war sehr, sehr schön, dass das so offiziell mal in Hamburg stattgefunden hat, am Rathaus. Das ist schon was ganz Besonderes, was auch so eine Wertschätzung ausdrückt für die Bundeswehr. Das ist was ganz anderes als in den letzten Jahren auf jeden Fall. Und dafür bin ich auch sehr dankbar.
War ein schöner Tag.
Gar nicht zum Feiern war rund 250 Bundeswehrgegnern aus dem linken Spektrum zumute. Zwar waren es viel weniger als erwartet, aber der friedenspolitische Sprecher der Hamburger Linken, David Stob, hielt den öffentlichen Beförderungsappell für aus der Zeit gefallen.
Darum lehnen wir das ab, was hier auf dem Rathausmarkt stattfindet, weil es sich einschreibt in eine Tradition des Feierns von Militärischem, was auch darauf gerichtet ist, Gesellschaft vorzubereiten auf militärische Lösungen. Das ist ja jetzt das, was auch einige mit einer geistigen Zeitenwende fordern, und das lehnen wir ab.
Polizeikräfte aus Hamburg, Bremen und Nordrhein-Westfalen hatten den Rathausmarkt weiträumig abgesperrt. So verhallte der Protest der Linken. Die Sperren hielten auch mehrere Dutzend Veteranen ab. Sie hatten keine Einladung und wurden, obwohl sie wütend ihre alten grauen Wehrpässe in die Luft reckten, nicht auf den Rathausmarkt vorgelassen.
In den USA sind landesweit Hunderttausende zu Protesten gegen die Politik von Präsident Trump auf die Straße gegangen. No King's Day war ihr Motto. Im selbsternannten Land der Freien wollen sie keinen König. Reinhard Spiegelhauer berichtet aus Los Angeles.
Etwa 250.000 Demonstrantinnen und Demonstranten im Großraum Los Angeles, rund 25.000 bis 30.000 alleine in Downtown, also im Stadtzentrum von Los Angeles. Das sind die Schätzungen seriöser Medien. Protest ist patriotisch, war auf Schildern zu lesen. Niemand ist illegal oder Eis raus aus L.A. Die Demonstrationen im Großraum Los Angeles und in Südkalifornien verliefen weitgehend friedlich. Videos aus zahlreichen Städten zeigen Menschen, die zu Musik und Sprechchören tanzen. Manche Beobachter sprechen sogar von Partystimmung. In Huntington Beach, einer Hochburg der Republikaner, gingen allerdings auch Unterstützer von Donald Trump auf die Straße. Im Stadtzentrum von Los Angeles ordnete die Polizei am späten Nachmittag die Auflösung der Versammlung an. Zuvor waren hunderte Menschen zum dortigen Gebäude der Bundesbehörden gezogen, das von inzwischen eingetroffenen Marineinfanteristen abgeschirmt wird. Um ihre Entsendung gibt es erbitterten politischen Streit. Laut Polizei griffen Gewalttäter Soldaten und Beamte mit Steinen, Flaschen und anderen Gegenständen an. Die Polizei gab daraufhin die Verwendung von Gummigeschossen frei, um die verbliebenen Demonstranten und Gewalttäter zu zerstreuen. In der Innenstadt von Los Angeles gilt zurzeit zwischen 8 Uhr abends und 6 Uhr morgens auch eine nächtliche Ausgangssperre. Verstärkte Razzien der Einwanderungsbehörde ICE hatten vor gut einer Woche wütende Proteste in den Straßen von Los Angeles ausgelöst. Daraufhin beorderte US-Präsident Donald Trump eigenmächtig Nationalgardisten in die Stadt. Am Rande von überwiegend friedlichen Protesten war es dann am vergangenen Wochenende auch zu Ausschreitungen gekommen. Politische Gegner werfen Trump vor, er habe genau das provozieren wollen.
Und zum Abschluss der Sendung kommen wir jetzt zum Sport mit Jessica Sturmberg.
Es ist das Traumfinale aus deutscher Sicht in der Handball-Champions League. Die Füchse Berlin und der SC Magdeburg streiten sich um Europas Krone. Das Finale wird in Köln ausgetragen und dort ist Reporterin Tabea Kunze. Frau Kunze, hat sich denn schon eine Mannschaft absetzen können zum Ende der ersten Halbzeit?
Ja, tatsächlich. Der SC Magdeburg führt mit 4 Toren Vorsprung. Es steht 15:11 in diesem Moment für den deutschen Vizemeister. Und ich muss wirklich sagen, Respekt vor dieser Energieleistung der Magdeburger, die hier gestern Abend noch das Halbfinale gegen den FC Barcelona nur mit einem Tor für sich entschieden haben. Und die Berliner hatten überhaupt keine Probleme in ihrem Halbfinale gestern schon am Nachmittag. Aber die Kraft bei den Magdeburgern, die ist absolut da. Die Konzentration. Sie nehmen Matthias Gitzel aus dem Spiel, den Welthandballer. Und die Füchse müssen jetzt versuchen zu verkürzen durch einen 7-Meter von Tim Freihöfer. Der steht schon an der 7-Meter-Linie, täuscht einmal mit rechts an und versucht es jetzt. Und da wäre fast Hernandez, der Keeper der Magdeburger, dran gewesen. Aber mit Glück geht der Ball dann doch rein. Und deswegen verkürzen die Füchse jetzt auf -3 aus ihrer Sicht. Mir fehlt die absolute Überzeugung aktuell im Spiel der Berliner. Magdeburg wirkt sehr abgezockt. Die Füchse ja noch nie Champions-League-Sieger gewesen. Die Magdeburger zuletzt vor 2 Jahren. Und diese Erfahrung, die merkt man ihnen an in dieser frühen Phase. Nach 28 Minuten führen sie mit 15:12.
Vielen Dank, Tabea Kunze, live aus Köln. Und wir schalten dann gleich in der Sendung Sport am Sonntag ab 19.10 Uhr wieder zu ihr und werden dann verfolgen, wer von den beiden Teams Europas Krone sich am Ende aufsetzen da wird können. Im deutschen Tennis gab es heute die große Überraschung. Tennisspielerin Tatjana Maria hat ihren sensationellen Erfolgslauf mit dem größten Titel ihrer Karriere gekrönt beim WTA-Rasenturnier in London. Marcel Stober berichtet.
Vor Freude hüpfte Tatjana Maria nach verwandeltem Matchball über den Platz, bevor sie ihren Mann und ihre Tochter am Seitenrand umarmte. Bei ihrer Familie bedankte sie sich auch in ihrer Siegerrede nach ihrem Sensationserfolg gegen Amanda Anisimova aus den USA. Marias ungewöhnliches Spiel mit vielen Slicebällen war dabei auf dem Londoner Rasen besonders effektiv. Zum ersten Mal überhaupt hatte Maria in London das Finale eines WTA 500er Turniers erreicht und ist nun mit 37 Jahren die älteste Spielerin, die jemals eins gewann. Mit ihrem Erfolg überholt Maria auch Eva Lüß in der Weltrangliste und wird neue deutsche Nummer 1.
Für Alexander Zverev lief es im Finale beim ATP-Rasenturnier in Stuttgart-Weißenhof gegen Taylor Fritz nicht so gut. Er verpasst mit 3:6 und 6:7 gegen den US-Amerikaner den Titel. Seine Fehleranalyse und was er mitnimmt für Wimbledon in 2 Wochen.
Ich habe heute nicht so gut aufgeschlagen und nicht so gut returniert. Das waren 2 Dinge, die ich heute schlechter gemacht habe als die Tage davor. Trotzdem, ich nehme das hier alles schon relativ positiv. Also ich habe aus der Woche schon vieles rausbekommen, was ich rausbekommen wollte. Klar, den Titel will man immer gewinnen, aber manchmal ist es so halt im Sport. Taylor hat heute besser gespielt und das ist auch in Ordnung so.
Die deutsche Radhoffnung Florian Lipowitz hat beim prestigeträchtigen und beinharten Kriterium du Dauphiné das Podest erklommen, als weitere von Steffen Gahr.
Florian Lipowitz musste kämpfen. Er musste alles geben auf diesem letzten Anstieg hinauf nach Mont-Cenis. Die Topstars setzten die Attacken. Erst Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel. Die deutsche Nachwuchshoffnung aber blieb zunächst dran. Als dann Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar das Tempo noch einmal verschärften, fiel Lipowitz leicht zurück. Aber er kämpfte und versuchte, die Lücke klein zu halten. Und das klappte. Eine halbe Minute nach dem Solo-Tagessieger Lenny Martinez aus Frankreich kamen Vingegaard und der souveräne Gesamtsieger Pogacar ins Ziel. Florian Lipowitz verlor als Tagessiebter nur wenige Sekunden. Der Lohn: Platz 3 in der Gesamtwertung und das weiße Trikot des besten Jungprofis.
Heute ist eine ganz große Karriere zu Ende gegangen, die von Tischtennisspieler Timo Boll. Das wurde in Frankfurt groß gewürdigt, aber zuvor gab es noch ein spannendes Finale in der Bundesliga zwischen Bolls Verein Borussia Düsseldorf und Pokalsieger TTF Ochsenhausen. Und das hat aber Ochsenhausen gewonnen. Timo Boll hat damit also seine Karriere mit einer Niederlage beendet, war aber trotzdem ja den Tränen nahe nach einem so emotionalen Abschied, bei dem auch sehr viel Prominenz dabei war. Und mehr dazu gibt es dann auch gleich in der Sendung Sport am Sonntag ab 19.10 Uhr.
Und bis hierhin war das der Sport und die Informationen am Abend für heute. Hier folgt der Hintergrund, dann ab 19.05 Uhr noch ein Kommentar. Ihnen bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören und auch fürs Weiterhören. Haben Sie noch einen guten Abend.